Es gibt so Geschichten, die liest du in der Zeitung und die begeistern dich dermaßen, dass du fragst, hast du das auch gelesen? Letzte Woche gab es so eine Geschichte. Ich konnte gar nicht mehr an mich halten. Hast du das gelesen? Kennst du die Geschichte? Passiert in Minden. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch gelesen. Ein syrischer Flüchtling bekommt über die Caritas einen Kleiderschrank für sein kaum möbliertes Zimmer geschenkt und findet in diesem Kleiderschrank sage und schreibe 50.000 Euro Bargeld und mehrere Sparbücher mit einem Guthaben von mehr als 100.000 Euro. Und dieser 22-jährige Mann geht damit zu den Behörden und gibt das Geld ab. Er ist nun der Held des Tages, sagte die Polizei und die Ordnungshüter. Hast du das gelesen? Es gibt so Geschichten, die sind deshalb so klasse, weil sie nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnen, weil sie manche Vorurteile überwinden helfen und weil sie einem den Blick neu öffnen. Jesus erzählt auch eine solche Geschichte. Jesus hat überhaupt sehr gerne und gute Geschichten erzählt. Eine dieser Geschichten, ein Gleichnis vom Suchen und der Freude des Findens. Das steht in Lukas 15, Vers 1 bis 7. Wer mag, kann es mit mir lesen. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Eine Frage, die es in sich hat. Eine Schafherde und ein Hirte. Eine Szene aus dem Alltag. Damals in Israel sah man das sicher häufiger als heute in Lüdenscheid. Ich habe in dem Jahr, in dem wir jetzt hier sind, erst eine Schafherde gesehen, aber das ist ein Bild, wo auch wir heute ganz leicht Zugang zu finden können. Der Hirte, der die Schafe führt, der für sie sorgt, der sie weidet, der sie zum Trinken führt, der Krankheiten heilt, der aufpasst und vor Gefahren schützt. Dieses Bild vom Hirten und der Schafherde ist von alters her ein Bild für Gott und seine Menschen. Und selbst so kluge Köpfe wie König David scheut sich nicht, Gott als Hirten und sich selbst damit als Schaf zu bezeichnen. Viele Stellen im Alten Testament vergleichen Gott als Hirten, als Eigentümer der Schafherde seines Volkes. Und als Jesus diese Geschichte erzählt, schwingt das alles so mit, diese ganze bekannte Tradition. Jesus erzählt diese Geschichte ja, um sein Tun zu rechtfertigen. Sein Mühen um Menschen, die aus dieser Herde des Volkes Gottes rausgegangen waren, die nach den Standards der Frommen der damaligen Zeit nicht dazugehörten. Und dann erzählt er, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Ja, wer wird das nicht? Warum fragst du überhaupt Jesus? Also muss man doch, kennen wir doch. Aber langsam und vor allem mal ehrlich, eigentlich denke ich, man muss sich doch schon auch überlegen, welches Risiko man damit eingeht. Natürlich nicken wir alle und sagen, ja, Jesus ist richtig, Jesus, man muss das verlorene Schaf suchen, aber ist das wirklich so? Sind wir da mit dem Herzen dabei? Ist das vielleicht so eine typisch rhetorische Frage, auf die man automatisch mit Ja antworten muss? Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, Jesus stellt hier eine Geschichte und eine Frage, die durchaus auch zum Widerspruch provoziert und die vor allem zu gründlichem Nachdenken führen will. Ich habe bei eBay mal nachgeguckt, was so ein Schaf überhaupt wert ist. Also bei eBay Kleinanzeigen, da gibt es Schafe schon ab 100 Euro. Und da kannst du dir ja überlegen, rechnet sich der Einsatz an Zeit, an Energie, oder sollte ich nicht doch besser aufpassen, was aus den verbliebenen 99 Schafen wird? Was ist denn, wenn denen was passiert, dann stehe ich nachher ja vielleicht ganz ohne da, ist gar nichts mehr da. Dem einen nachgehen. Jesus zielt hier auf den Kontakt zu denen, die nicht regelmäßig in die Gottesdienste gehen, vielleicht sogar gar nicht, vielleicht sogar ablehnend sind. Es geht um den Kontakt zu Menschen, die andersgläubig sind. Was ist das, was anstrengend sein kann, riskant sein kann, weil die einen herausfordern, weil die Storys erzählen, wo einem vielleicht auch ganz mulmig wird, was Zeit kostet. So ein blödes Schaf kann Ärger machen, Mühe machen und den Ablauf stören. Da sind einem doch die 99 lieber und wollen wir nicht dafür sorgen, dass die alle happy sind. Vor ein paar Wochen war ich mit dem Hund im Wald spazieren, hatte Zeit und machte eine herrlich lange Runde. Wetter war prima und die Strecke weit. Und irgendwann wollte ich mal auf die Uhr gucken und sehen, wie spät es ist. Ich wollte mein Handy rausnehmen und merkte, ich hatte das Teil verloren. Es war weg. Ich griff in die Tasche, es war nicht da. Ich griff in die anderen Taschen, es war nicht da. Ich suchte, aber ich hatte es verloren. Nun ist das schon ein etwas älteres Modell. Es ist mir auch schon einige Male runtergefallen und hatte im Display schon einige Sprünge. Wer ist unter euch, der 100 iPhones hat und er verlöre eines? Ließe er nicht die 99 und suchte das eine? Also ehrlich gesagt, ich habe es gesucht, aber deshalb, weil es mein einziges ist. Hätte ich 99 funktionierende Telefone, wäre ich vermutlich nicht umgekehrt und hätte nicht gesucht. Ist ein einzelnes Schaf wirklich so viel wert? Die Wahrheit meines Lebens ist allzu oft, dass ich mich mit den 99 gut arrangiert habe. Nun erzählt Jesus das aber ja nicht als Nährboden für schlechtes Gewissen. Er macht kein schlechtes Gewissen, er erzählt einfach weiter. Und als er das Schaf gefunden hatte, zerrte er es aus den Dornen, schubste es auf den Weg zurück in seinem Ärger über den verpatzten Feierabend, trieb er es an, dass es schnell nach Hause lief. Als das Tier stolperte und fiel, murmelte er nur, das ist die Strafe dafür, du blödes Vieh, dass du abgehauen bist. Lass dir das eine Lehre sein. Zu Hause angekommen, schob er das völlig erschöpfte Tier in den Pferch zu den anderen und ging ins Bett. In der Nacht träumte er, dass das Schaf nun doppelt so viel Wolle und Milch geben würde, damit ihm der Einsatz gut entlohnt würde. Nein, natürlich nicht, so ein Käse. Die Geschichte, die Jesus erzählt, geht ganz anders, aber er wartet gar nicht erst auf unsere Zustimmung. Selbst wenn einer Nein sagen würde, ginge er doch los. Warum? Weil die Verlorenen solche Priorität für ihn haben. Jeder Einzelne, ob wir das nun nachvollziehen können oder nicht, ist egal. Und so erzählt Jesus, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen ist. Jesus erzählt hier eine Geschichte von Gott. So ist Gott. So viel bedeutet ihm jeder einzelne verlorene Mensch, der da nicht an dem Ort ist, wo er hingehört, nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Ihm bedeutet jeder Einzelne so viel und er merkt auch, wenn er fehlt. Er sucht, trägt nach Hause und feiert vor Freude ein Fest. Allem Zögern und allem Kalkulieren und Rechnen stellt Jesus Gottes Handeln gegenüber. Ohne Wenn und Aber sucht er das Verlorene. Wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf die Schultern. Jetzt müssen wir aber doch noch mal zu den 99 gehen. Wo bleiben wir denn? Was geschieht mit uns? Wir haben doch all die Jahre Wolle gegeben und wir haben dir keine Mühe gemacht, sind nicht davongelaufen. Wo bleiben denn wir? Im selben Kapitel im Lukas-Evangelium erzählt Jesus eine ähnliche Geschichte, die diese Frage noch genauer beantwortet. Was ist denn mit uns? Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, ein paar Verse weiter, da gibt es eben auch einen älteren Bruder, einer der 99, der Anständige, der Fleißige, der Aufopferungsvolle, der Ordentliche, der nie den Vater im Stich gelassen hat, der seine Pflicht tat, der ackerte und rackerte, von früh bis spät. Und obwohl er sich nie aufgelehnt hat, nie rebelliert hat, hat er doch ein gestörtes Verhältnis zum Vater. Denn er konnte sich selbst nicht als Sohn sehen. An dem Tag, als sein jüngerer Bruder, der Rebell, zurückkam, wurde das deutlich. Als er von der Arbeit vom Feld nach Hause kam, hörte er Musik, hörte Lachen, roch, dass da was Leckeres auf dem Grill war, und wusste gar nicht, was los ist, weil von Party war gar nichts bekannt. Und er erkundigt sich nicht beim Vater, sondern bei einem Diener und erfährt den Grund. Der Bruder ist zurück und aus lauter Freude gibt der Vater ein Fest. Kurz mal eben Time Out. Eben kurz überlegen, wie könnte die Geschichte weitergehen? Was wäre denn eine mögliche Folge gewesen? Möglich wäre doch, dass der Sohn des Vaters, genau wie der Vater auch, überglücklich zum Bruder läuft, ihn in die Arme nimmt und willkommen heißt und mitfeiert. Das wäre möglich, wenn er wirklich als Sohn des Vaters leben würde. Aber es kommt ganz anders. Er denkt, er kommt zu kurz. Wo bleibe denn ich? Er denkt, dass der andere bevorzugt wird. Er hängt so sehr drin eigentlich in diesem alten Sklavendenken, dass er meint, jeder bekommt das, was er verdient. Und er merkt gar nicht, dass er, obwohl er nie ausgebrochen ist, er verloren ist, er nicht wirklich Sohn des Vaters ist. In seiner ganzen Anständigkeit und in seinem ganzen Fleiß ist er letztlich verzweifelt verloren. Und so steht er schmollend und weigert sich, ins Haus zu kommen. Er ärgert sich und bleibt draußen. Ein Fall für die Seelsorge. Großartig der Vater. Dieser Vater ist ein Genie. Jesus sagt, Vers 28, da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Im Griechischen steht für dieses Wort, redete ihm gut zu, das Wort Parakaleo. Parakaleo ist ein wundervolles Wort. Es bedeutet auf der einen Seite ermutigen, trösten und stärken. Und auf der anderen Seite kann es genauso auch mal bedeuten, auffordern, ermahnen und warnen. Parakaleo ist das, was wir als Seelsorge bezeichnen. Parakaleo ist so etwas wie der neutestamentliche Fachbegriff für in die Seelsorge gehen. Der Vater geht raus zu dem älteren Sohn, um ein seelsorgliches Gespräch zu führen. Der Mann im Gleichnis ist ein Fall für die Seelsorge. Seelsorge, das verbindet mancher ja so damit, jo, der hat's nötig. Seelsorge, das erinnert vielleicht daran, wie das früher bei Evangelisationsveranstaltungen im Zelt war. Da gab's so einen abgetrennten Raum, da stand groß Seelsorge drüber. Und in die Seelsorge ging man dann, wenn man den Redner nochmal sprechen wollte, um eine Lebensbeichte abzulegen und ein Leben mit Jesus anzufangen. Danach war Seelsorge abgehakt. Da gehen die hin, die es nötig haben. Vor einiger Zeit brachte meine Frau ein Buch mit aus der Stadtbibliothek. Der Titel war »Da gehen doch nur Bekloppte hin«. Die Autorin Andrea Yolanda ist Psychotherapeutin und sie räumt in diesem Buch auf herrlich humorvolle Weise mit ganz vielen Vorurteilen über Therapie auf. Da gehen doch nur Bekloppte hin. Was für ein köstlicher Titel. Seelsorge nur für die, die es nötig haben. Dieser ältere Bruder hatte es nötig. Weil Seelsorge hilft zu sehen, wer ich in Christus bin. Und für die Seelsorge braucht es nicht unbedingt die therapeutischen Profis. Das kann sehr hilfreich und sehr gut sein, aber zur Seelsorge kann jeder Christ und jede Christin werden, die gut zuhören und sich in die Situation hineinversetzen kann. Denn die eigentliche Seelsorge macht Gott selber. Er nutzt Seelsorge, um innere Verletzungen zu heilen, um Beziehungen neu zu beleben, auch die Beziehung zu ihm. Der ältere Sohn in dem Gleichnis ist ein Fall für die Seelsorge. Und zwar, weil seine Identität als Kind Gottes nicht gefunden und gelebt ist. Er sah sich selbst wie einen Diener. Und genau so antwortete er dem Vater. Er machte ihm Vorhaltungen, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Wir merken, der ganze Schmerz steckt in diesen Worten. Ein tief verletzter Mensch. Wütend schimpft er hier, weil er sich so ungerecht behandelt vorkommt. Wo bleibe ich? Mich erinnert das an manche Diskussionen in Gemeinden, die neu aufbrechen wollen, um verlorene Söhne und Töchter Gottes zu suchen. Immer wieder weckt das bei einigen die Sorge, was wird denn aus uns? Kommen wir zu kurz? Was antwortet denn der Vater? Sagt er, oh, entschuldige, oh, das wollte ich nicht, das habe ich ja übersehen, tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, wir machen alles wieder gut, wir schicken ihn zurück zu den Schweinen. Nein. Der Vater erinnert den Älteren daran, dass er sein Sohn ist, dass ihm alles gehört. Du darfst aus der Fülle leben. Er ermutigt und ermahnt, Parakaleo, Seelsorge. Er sagt, komm raus aus deiner Opferrolle. Werde, was du bist, mein Kind, mein Sohn. Du bist nicht Sklave, du musst dir hier nichts verdienen. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Mit anderen Worten sagt dieser Vater, meine Liebe zu deinem verlorenen Bruder trägt meiner Liebe zu dir doch überhaupt keinen Abbruch. Sei der Sohn, der du bist, nimm was deines und freu dich mit mir. In diesem Gleichnis bleibt offen, ob die Seelsorge zu einem guten Ende führt. Wir lesen nichts davon, was der ältere Sohn dann tut. Die Schritte, die da aufgezeigt sind, die kann jeder nur selber für sich gehen. Die kann kein anderer gehen. Ein letzter Gedankengang. Es geht bei Jesus um mehr als nur nette Unterhaltung mit dieser Geschichte. Seine Geschichten wollen etwas verändern. Sie wollen unsere Sicht der Dinge verändern, unsere Sicht von uns selber, von Gott und der Welt, in der wir leben. Rettung Verlorener ist Gottes Wille und Gottes Herzensanliegen. Unser Bund Freier Evangelischer Gemeinden hat das in dieses schöne Motto gepackt: Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Bewegt von Gottes Liebe. Ich möchte mit einer Geschichte von Toni Campolo schließen. Geburtstagsparty für Agnes. Wenn Sie an der amerikanischen Ostküste leben und nach Hawaii fliegen, dann wissen Sie, dass der Zeitunterschied dazu führt, dass man um 3 Uhr morgens das Gefühl hat, es müsste schon 9 sein. So können Sie sich vielleicht vorstellen, dass ich immer, wenn ich Hawaii besuche, lange vor dem Morgengrauen wach bin. Ich bin nicht nur topfit und voller Tatendrang, sondern ich bekomme auch Hunger auf ein herzhaftes Frühstück. So kommt es, dass ich um 3:30 Uhr morgens, wenn um mich herum noch alles still ist, durch die Straßen von Honolulu wandere, in der Hoffnung, irgendwo etwas Essbares auftreiben zu können. In einer Seitenstraße fand ich bei einer dieser Wanderungen schließlich ein Lokal, das noch geöffnet war. Ich ging hinein, setzte mich auf einen Hocker am Tresen und wartete darauf, dass mich jemand bediente. Es war offensichtlich ein ziemlich liederlich geführter Laden, dem man einen Namen wie fettiger Löffel hätte geben können. Die Speisekarte mochte ich nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen, weil ich befürchtete, dass mir am Ende noch irgendwelches widerliches Ungeziefer entgegenkrabbeln würde, aber es war einfach beim besten Willen nichts Besseres zu finden. Der Fettwanst hinter dem Tresen kam und fragte: »Was darf sein?« »Eine Tasse Kaffee und einen Donut, bitte«, erwiderte ich. Er schenkte mir eine Tasse Kaffee ein, wischte sich dann seine schmierige Hand an seiner verkrusteten Schürze ab und griff einen Donut vom Regal hinter sich. Ich machte mir keine Illusionen. Ich wusste, dass die Donuts in den hinteren Räumen vermutlich regelmäßig auf den Boden fielen und mit Schuhen über den Boden gekickt wurden. Aber hier vorne, wo ich alles sah, wäre es mir trotzdem lieber gewesen, wenn er eine Zange verwendet und mir den Donut auf einer Papierserviette gereicht hätte. Als ich so dasaß, um 3:30 Uhr morgens, meinen Kaffee schlürfte und den Donut verspeiste, ging plötzlich die Tür auf und ich sah zu meinem Unbehagen, wie 8 oder 9 ziemlich schrill gekleidete Prostituierte das Lokal betraten. Es war ein kleines Lokal und die Damen nahmen rechts und links von mir Platz. Sie redeten laut und vulgär und ich fühlte mich völlig fehl am Platz. Ich wollte gerade die Flatter machen, als ich hörte, wie eine der Frauen sagte: »Morgen ist mein Geburtstag, ich werde 39. »Na und«, sagte ihre Freundin, »warum erzählst du mir das jetzt? Willst du etwa eine Geburtstagsparty? Soll ich dir einen Kuchen backen und dir Happy Birthday singen?« »Sag mal«, erwiderte die andere Frau, die neben mir saß, »warum bist du gleich so gemein? Ich wollte es doch nur erzählen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Warum musst du mich denn gleich so fies abservieren? Ich habe doch einfach nur gesagt, dass ich Geburtstag habe. Ich will gar nichts von dir. Ich meine, warum solltest du mir eine Feier ausrichten? Mir hat noch nie in meinem Leben jemand eine Geburtstagsparty ausgerichtet. Warum sollte das dieses Mal anders sein?« Als ich das hörte, reifte in mir ein Entschluss. Ich blieb und wartete darauf, dass die Frauen wieder gingen. Dann rief ich den Fettwanst hinter dem Tresen und fragte: »Kommen die jede Nacht hierher?« »Ja«, erwiderte er. »Und die Frau, die neben mir gesessen hat, kommt die auch jede Nacht?« »Ja, ja, das ist Agnes. Ja, die kommt jede Nacht hierher. Warum fragen Sie?« »Weil ich gehört habe, dass sie morgen Geburtstag hat«, erwiderte ich. »Was halten Sie davon, wenn wir hier morgen Nacht eine kleine Geburtstagsparty für sie schmeißen?« Langsam legte sich ein Lächeln auf sein rundes Gesicht und er sagte mit wohldosierter Freude: »Das klingt gut. Klar, ich finde, das ist eine prima Idee.« Er rief seine Frau, die im hinteren Raum kochte: »Hey, komm mal nach vorne, der Typ hier hat gerade eine tolle Idee. Morgen hat Agnes Geburtstag. Er will, dass wir ihm helfen, ihr hier bei uns morgen Nacht eine Geburtstagsparty zu schmeißen.« Seine Frau kam mit einem breiten Lächeln nach vorne. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Wissen Sie, die Agnes ist wirklich ein netter und herzensguter Mensch. Und es gibt eigentlich niemanden, der ihr mal was Gutes tut. Also sagte ich, wenn Sie einverstanden sind, dann komme ich morgen früh um 2:30 und dekoriere ein bisschen und ich bringe einen Kuchen mit. Kommt überhaupt nicht in Frage, erwiderte Harry, so hieß der Wirt. Der Kuchen ist meine Sache. Ich backe den Kuchen. Am nächsten Morgen war ich wieder da. Ich hatte ein paar Rollen Krepppapier gekauft und einen großen Karton mit den Worten Happy Birthday Agnes beschriftet. Ich schmückte den Raum, sodass er am Ende richtig gut aussah. Die Frau, die hinten kochte, hatte wohl ein wenig die Werbetrommel gerührt, denn um 3:15 waren offenbar alle Prostituierten der Stadt hier versammelt. Der Raum war voll mit Prostituierten und ich stand mittendrin. Um 3:30 ging die Tür auf und Agnes kam mit ihrer Freundin zusammen herein. Ich hatte alle genau instruiert, schließlich war ich ja so etwas wie der Initiator dieser ganzen Sache, und als sie den Raum betrat, riefen wir alle Happy Birthday. Ich habe noch nie vorher einen Menschen so perplex, so absolut sprachlos gesehen. Sie war wie vom Donner gerührt. Ihr Mund stand offen, ihre Knie schienen wegzusacken. Ihre Freundin stützte sie und während sie sich zu einem der Stühle am Tresen schleppte, sangen wir alle Happy Birthday. Als wir uns dem Ende des Liedes näherten, wo es heißt Happy Birthday, liebe Agnes, Happy Birthday to you, traten Tränen in ihre Augen. Als dann auch noch die Geburtstagstorte mit den brennenden Kerzen hereingetragen wurde, gab es kein Halten mehr und Agnes fing an, hemmungslos zu weinen. Harry brummte, komm Agnes, du musst die Kerzen auspusten. Auf, komm, puste die Kerzen aus, wenn du es nicht tust, dann muss ich es machen. Nach einigen endlos langen Sekunden tat er das dann schließlich auch. Dann reichte er ihr das Messer und sagte, schneide den Kuchen an, Agnes, wir wollen alle ein Stück haben. Agnes schaute den Kuchen an. Und ohne den Blick von diesem Kuchen abzuwenden, sagte sie schließlich mit sanfter Stimme, du Harry, wäre es wohl in Ordnung, ich meine, ginge es nicht, dass ich, was ich sagen möchte, ist, also wäre es wohl in Ordnung, wenn ich den Kuchen noch ein wenig behalte? Ich meine, müssen wir ihn denn jetzt sofort essen? Harry zuckte den Schultern und sagte, na klar, das ist schon okay, wenn du den Kuchen behalten möchtest, dann behalt ihn ruhig. Du kannst ihn auch mit nach Hause nehmen. Oh, das darf ich? Dann schaute sie mich an und sagte, ich wohne hier in der Straße nur ein paar Häuser weiter. Ich würde den Kuchen ganz gerne zu Hause kurz meiner Mutter zeigen, wenn das okay ist. Ich bin gleich wieder zurück, ehrlich. Sie sprang vom Hocker, nahm den Kuchen, trug ihn wie eine Reliquie vor sich her und bewegte sich langsam zur Tür. Wir alle standen völlig regungslos da und schauten ihr hinterher, wie sie nach draußen ging und verschwand. Als die Tür wieder ins Schloss fiel, war es auf einmal mucksmäuschenstill. Da mir irgendwie nichts einfiel, was ich jetzt sagen konnte, meinte ich, wie wär's, wenn wir kurz beten würden? Im Rückblick erscheint es mir reichlich komisch, dass ein Soziologe um 3:30 morgens in einem Bistro in Honolulu ein Gebetstreffen mit Prostituierten abhält. Aber in diesem Moment schien mir das einfach das einzig Richtige zu sein. Ich betete für Agnes, ich betete für ihre Errettung, ich betete, dass ihr ein neues Leben geschenkt und dass Gott ihr Gutes tun würde. Als ich fertig war, beugte sich Harry über den Tresen zu mir und meinte, du hast mir ja gar nicht erzählt, dass du ein Prediger bist. Zu welcher Kirche gehörst du denn? Das war nun einer jener Augenblicke, in dem einem einfach genau das richtige Wort im richtigen Moment geschenkt wird. Ich gehöre zu einer Kirche, die um 3:30 morgens Geburtstagspartys für Huren schmeißt. Harry schwieg einen Moment und meinte dann, nee, erzähl mir doch nichts. So eine Kirche gibt es doch gar nicht. Wenn es sowas gäbe, dann würde ich da beitreten. So einer Kirche würde ich beitreten. Ich denke, schreibt Campolo, so geht's uns allen. Würden wir nicht alle einer Kirche beitreten, die um 3:30 Uhr morgens Geburtstagspartys für Huren ausrichtet? Eine solche Art von Kirche hat Jesus in dieser Welt begründet. Ich weiß nicht, wo wir die anderen Kirchen herhaben, in denen alles immer so sauber und perfekt ist. Aber jeder, der das Neue Testament liest, der entdeckt einen Jesus, der gerne Partys mit Huren und mit allen möglichen anderen Außenseitern feierte. Die Zöllner und Sünder liebten Jesus, weil er mit ihnen zusammen feierte. Die Aussätzigen der Gesellschaft fanden in Jesus einen Menschen, der mit ihnen zusammen aß und trank. Während die Hyperfrommen nichts mit ihm anfangen konnten, fühlten sich die Einsamen, die in aller Regel nicht zu Festen eingeladen wurden, geradezu unwiderstehlich hingezogen zu ihm. Unser Jesus war und ist der Herr, der die Party fest im Griff hat. Sein ganzes Leben zeigt, es geht um Rettung verlorener Menschen. Das ist sein Freudenfest. Wir sind eingeladen, dabei zu sein und uns mit zu freuen. Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Wir wollen beten und bleiben dazu sitzen. Lieber Herr Jesus Christus, dein ganzes Leben ist Rettungseinsatz. Und das tut uns so gut zu wissen, dass du auch uns meinst, dass du auch hinter uns hergegangen bist, dass du uns gesucht hast, bis du uns gefunden hast. Und wir vergessen dann allzu oft, dass deine Mission nicht zu Ende ist, sondern dass wir Teil deiner Mission geworden sind. Wir bitten dich sehr darum, Herr, dass wir mit neuer Freude und Begeisterung erkennen, wer wir in dir sind, dass wir Söhne und Töchter sind, die in deiner Fülle leben und dass wir uns mit hineinnehmen lassen und Teil deiner weltweiten Mission in dieser Welt sind. Danke dafür, dass du nicht aufhörst und danke vor allem dafür, dass dein Tun und Handeln nicht davon abhängig ist, ob wir das gut und richtig finden.